Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ich darf Sie herzlich zu unserer Credo-Sendung begrüßen. Mein Name ist Peter Sonneborn. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen heute Abend, wieder mit dabei sind, wenn wir uns mit geistlichen Themen und geistigen Themen vor allen Dingen, besonders heute Abend, befassen. Es geht bei uns nämlich wieder um die Philosophie, und zwar um unseren Grundkurs Philosophie. Höre und sage bereits der 38. Teil dieser Reihe. Man möchte meinen, Philosophie ist geradezu ein Renner. Und dabei ist sie doch so unbekannt und immer wieder geradezu ein Fremdwort. Und dennoch, wenn man so auf die Geschichte der Menschheit schaut, dann ist die Philosophie eigentlich zusammen mit der Theologie der Dauerbrenner. Das, was die Menschen wirklich beschäftigt hat, was sie umgetrieben hat, einmal in eine, sagen wir, wissenschaftliche Form, in eine allgemein verbindliche Ausdrucksform gebracht. Und genau damit befassen wir uns, mit verschiedenen Zeitströmungen. Wir kommen immer mehr von den philosophischen Strömungen an unsere aktuelle Neuzeit heran. Und wir merken auch jedes Mal wieder, wie gerade auch alte Strömungen der Philosophie, des menschlichen Denkens, unser heutiges Denken und Handeln beeinflussen, so als ob da gerade gar keine Zeit dazwischen läge. Wie heißt es so schön? Nichts Neues unter der Sonne. Und gerade für solche Strömungen gilt das im Besonderen. Ich freue mich, dass Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol auch heute Abend wieder Zeit für uns hat, uns ein Stück weiter in diese Welt des geistigen Lebens des Menschen einzuführen. Grüß Gott, Herr Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Dr. Sonneborn.
Herr Dr. Egger, Sie sind Fachmann für Geschichte, für Philosophie und Theologie. Drei Doktortitel zieren Sie und wir profitieren davon. Herzlichen Dank dafür. Ja, Herr Dr. Egger, das letzte Mal ging es um die Esoterik. Heute wird es um den Nihilismus gehen. Was das bedeutet, erklären Sie uns gleich. Jetzt darf ich Sie nach guter Gewohnheit bitten, dass wir die Sendung mit einem Gebet zunächst einmal beginnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich sehr herzlich für die freundliche Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich, wie bereits angekündigt wurde, Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie bitten, für uns zu beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir auch noch drei philosophische Heilige anrufen. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor einiger Zeit hatten wir in einer Schulklasse ein Gespräch über die Bedeutung der Philosophie. Und da hat ein Schüler aus der Matura-Klasse, also ein Abiturient, sich darüber aufgeregt, dass man ständig mit Hilfe der Vernunft das Leben gestalten müsse. Er sagte, es sei doch viel schöner, wenn man nicht ständig mit der Vernunft versucht, das Leben zu durchdringen, sondern wenn man sich von den irrationalen Kräften, die in einem wirken, leiten lasse, dann sei das Leben schön. Aber doch nicht ständig mit der Vernunft, mit dem Geist, sondern das, was einen innerlich erfüllt, diese inneren chaotischen Kräfte, das sei das eigentliche Leben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich kann dich gut verstehen. Aber schau mal hinein in das Leben, wenn es dort nirgends mehr eine ordnende geistige Macht gibt, dann beginnt das große Chaos. Ja, aber das Chaos, das sei doch das Eigentliche. Dann habe ich gesagt, das funktioniert nur kurze Zeit. Und da habe ich mir gedacht, interessant, ein Mensch, der 18, 19 Jahre alt ist, ist so ganz begeistert vom Chaos. Es ist ein junger Mensch, der auch so vom Aussehen ein bisschen an das Chaos erinnert. Und ich habe so meine Bedenken, wenn ich daran denke, wie dieser junge Mann im nächsten Jahr dann hinausgeht ins Leben und dort das Leben dann bewältigen soll. Aber da sind wir genau bei einer Philosophie, die im Grunde genommen viele von uns heute prägt. Und zwar handelt es sich hier um die Philosophie des Nihilismus und auch um die Philosophie des Voluntarismus. Das sind zunächst einmal zwei Wörter, die man ganz kurz erklären muss. Der Nihilismus kommt vom lateinischen Wort nihil. Und nihil, das bedeutet nichts. Nun sagt diese Philosophie des Nihilismus, dass dieses Leben letztlich keinen tieferen Sinn hat. Der Nihilismus sagt, dass niemand weiß, woher der Mensch kommt. Er kommt aus dem Nichts. Und er fällt scheinbar wieder in das Nichts zurück. Er ist also vom Ursprung her auf das Nichts verwiesen und auch nach dem Tod scheint es wieder in das Nichts zurückzugehen. Also der Ursprung ist ein Nichts, das Ziel ist ein Nichts und auch was dazwischen liegt, ist meistens etwas Sinnloses. Es ist Nihilismus, wohin man schaut. Diese Philosophie des Nihilismus, die ist heute weit verbreitet. Ich kenne meinen Ursprung nicht, ich kenne mein Ziel nicht und ich habe den Eindruck, dass auch dieses Leben, in dem ich stehe, im Grunde genommen ein nihilistisches Leben ist, ohne letzten Sinn. Und nahe verwandt mit dem Nihilismus ist der sogenannte Voluntarismus. Dieser Voluntarismus, das ist eine Philosophie, die sagt, am Anfang steht der Wille. Da steckt das lateinische Wort voluntas drinnen. Und voluntas heißt Wille. Aber da muss man jetzt wissen, was mit diesem Willen gemeint ist. Mit diesem Willen meint diese Philosophie Folgendes. Am Anfang steht eine Energie, eine Kraft. Und zwar eine chaotische Kraft. Und diese Urkraft, diese chaotische Kraft, die wird mit dem Willen verglichen. Das ist ein Willen, der ständig etwas begehrt, der ständig nach etwas strebt, der ständig etwas erobern will, ständig sich etwas aneignen will. Also ein verzehrender Wille, der also unersättlich um sich greift und alles durchdringt. Am Anfang ist also eine chaotische Energie, die kein Gesetz kennt, kein Ziel kennt, die blind ist, aber die nach allem greift, die überall wirksam ist, die alles vergewaltigt, die alles sich unterwirft. Nietzsche wird sie einmal bezeichnen als den Willen zur Macht. Also am Anfang steht die Energie, und zwar eine wilde, unbändige, überschäumende Energie. Am Anfang ist ein gewalttätiges Chaos. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn also eine Philosophie sagt, am Anfang, da ist sozusagen das Chaos. Am Anfang ist eine unbändige Kraft. Und aus dieser chaotischen Kraft, aus dieser Energie geht alles hervor. Und es ist natürlich dann auch alles von dieser Kraft bestimmt. Die Natur wird geprägt von dieser wilden Kraft. Im Kosmos ist diese Energie tätig. In der Tierwelt spürt man diese Energie. aber auch im Menschen ist sie wirksam in Form von Instinkten, von Begierden, von Bosheit, von Egoismus. Also alles ist von dieser unbändigen, vergewaltigenden Kraft bestimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine unheimliche Philosophie. Aber wir werden sehen, wie erstaunlich aktuell diese Philosophie ist. Wir müssen zunächst einmal zwei Namen nennen, die mit dieser Philosophie in Verbindung zu bringen sind. Da handelt es sich zunächst einmal um Arthur Schopenhauer und dann um Friedrich Nietzsche. Diese zwei Köpfe sind die Begründer dieser Philosophie. Schopenhauer hat als erster gesagt, der Urgrund der Welt, das ist eine Energie, aber eine chaotische Energie. Das ist ein Wille, der alles verzehrt, der alles verschlingt, der alles durchdringt und der sich überall durchsetzen will. Schopenhauer hat damit einen großen Bruch vollzogen mit der bisherigen Philosophie. Wir haben nämlich in der abendländischen Philosophie von Anfang an, von der griechischen Naturphilosophie an, immer gehört, dass es einen Urstoff und ein Urgesetz gibt. Die Griechen haben gesagt, am Anfang war das Wasser, am Anfang war das Feuer, am Anfang war die Luft, aber da war immer auch noch ein Gesetz dabei. Da waren gewisse Gesetze der Polaritäten, da waren gewisse Gegensätze von kalt und warm, da waren Gegensätze von verschiedenen Kräften, die dieses Urprinzip gestaltet haben. Später kam dann der Logos dazu, die Vernunft, die das Feuer geformt hat. Dann kam der Nous dazu, die Vernunft, die eindringt und das Ganze lenkt und leitet. Den Griechen war also immer bewusst, dass das Urprinzip auch von einem Urgesetz bestimmt wird. Von der Vernunft, vom Geist, von der Dialektik, von den Zahlen, wie bei Pythagoras. Also es war immer ein geordnetes Urprinzip. Ein Urprinzip mit einem Gesetz. Ein Urprinzip, das einem Kosmos gleichgesehen hat. Und Kosmos heißt ja auf Griechisch Ordnung. Und nun kommt in diese abendländische Geschichte plötzlich eine große Wende hinein. Da kommt nun ein Denker und sagt, am Anfang gibt es ein Prinzip, das nicht geordnet ist, das nicht von der Mathematik bestimmt wird, das nicht von der Dialektik bestimmt wird, das nicht vom Logos, vom Geist bestimmt wird, das nicht vom Nous bestimmt wird, von der Vernunft, sondern am Anfang ist das Chaos. Und da müssen wir sagen, hat jetzt in Europa im Abendland etwas Neues begonnen. Das Chaos wird jetzt zum Leitprinzip der Wirklichkeit. Nun wird man sich die Frage stellen müssen, ja, wie kommt denn ein so kluger Mann wie Arthur Schopenhauer dazu, die Wirklichkeit so zu beschreiben? Und er sagt Folgendes, wenn man die Wirklichkeit beobachtet, dann muss man doch feststellen, dass diese Wirklichkeit nicht so von Ideen bestimmt wird, wie zum Beispiel Hegel behauptet hat. Er sagt, wenn man die Wirklichkeit anschaut, dann merkt man doch, dass in der Natur unbändige Kräfte wirksam sind, dass da die Macht des Stärkeren gilt, dass es da nicht geordnet zugeht, sondern dass hier die Naturgewalten oft unheimlich chaotisch wirken, dass in der Natur Katastrophen passieren, dass in der Natur eine Gewalt herrscht, die alles niederwälzt und dass der Stärkere sich durchsetzt und der Schwächere unterliegt. Das ist doch das Gesetz der Natur und nicht diese Ordnung und nicht dieser Kosmos, von dem man ständig bisher gesprochen hat. Und dann, sagt Schopenhauer, schauen wir doch einmal auch in die Gesellschaft und in den Menschen hinein. Da sehen wir doch, wie da in den Menschen eigentlich unheimliche Kräfte wirken. Da ist doch nicht der Geist das führende Prinzip, sondern der Instinkt. Da ist doch die Gier, da ist doch die Bosheit, da ist doch der Egoismus. Da sind doch vitale Kräfte am Werk. Da ist doch nicht der Geist und doch nicht die Tugend und doch nicht das Gewissen am Werk. Das sind doch ganz andere Kräfte, die hier das Sagen haben. Und Schopenhauer weist auf die ganzen Schattenseiten hin und er leuchtet hinunter in die tieferen Schichten des Menschen und nimmt damit einiges auch von Sigmund Freud vorweg und er zeigt einmal auf, was da alles an Dunkel auch auszuleuchten ist. Schopenhauer zeigt also auf, dass es in dieser Welt oft sehr bestialisch zugeht und dass hier die wilden, unbändigen Kräfte das Sagen haben und doch nicht die Kultur und doch nicht die Sitte und doch nicht der Geist und doch nicht die Philosophie. Er weist also darauf hin, dass es in dieser Welt irrationale Kräfte gibt, unvernünftige Kräfte gibt, tödliche Kräfte. Das alles zeigt er schonungslos auf. Nun müssen wir eines sagen, dass Schopenhauer sicher gut daran getan hat, auf diese Kräfte hinzuweisen. Das Bild des Menschen wäre nämlich sehr unvollständig, wenn wir nur den Geist und die Kultur betonen würden und wenn wir ständig von einem tugendhaften, idealen Wesen sprechen würden. Es ist tatsächlich so, dass im Menschen und in der Natur und in der Gesellschaft auch andere Kräfte am Werk sind. Aber das Unheimliche bei Schopenhauer ist nun Folgendes, dass er sagt, dass die eigentlichen Kräfte diese unbändigen, chaotischen Kräfte seien. Dass das Irrationale stärker ist als das Rationale. Dass das Gewalttätige im Vordergrund steht. Dass das Unbändige eigentlich dominiert. Und damit führt jetzt Schopenhauer aufgrund dieses Vorranges von diesen Kräften zu einer sehr negativen Weltsicht. Und er kommt letztlich zu einer pessimistischen Weltanschauung. Und er macht sich darüber lustig, wenn Leibniz, der berühmte deutsche Philosoph, gesagt hat, wir leben in der besten aller Welten. Schopenhauer sagt, nein, es ist die schlechteste aller Welten. Es ist doch eine Welt, in der das Gute ständig unterliegt und das Böse triumphiert. Also da liegt jetzt die Problematik bei Schopenhauer, dass er zwar auf der einen Seite die dunklen Seiten des Menschen, der Gesellschaft und auch der Natur aufdeckt, aber dass er jetzt diese Kräfte zu den eigentlichen Kräften erhebt und sagt, die Welt ist letztlich von einer irrationalen Kraft bestimmt. Und da würde sich Platon im Grab umdrehen. Platon war ja derjenige, der am Anfang der abendländischen Kulturgeschichte zusammen mit Sokrates darauf hingewiesen hat, dass eben der Geist das Bestimmende sein muss. Dass die Kultur die tragende Kraft sein muss, die Natur bändigt und die auch die Begierde im Menschen drinnen lenken muss. Der Geist, das war eigentlich das Urprinzip der abendländischen Philosophie. Der Geist macht den Menschen aus und nicht der Instinkt und nicht die Gier und nicht die Gewalt und nicht die Zerstörung. Und das ist jetzt das Problem, dass mit Schopenhauer dieses neue Prinzip Einzug hält und dass damit jetzt auch der Nihilismus einzieht, Es ist alles nur Gewalt. Es ist sinnlos. Es ist Chaos. Und damit öffnet sich jetzt eine Perspektive des Pessimismus und des Nihilismus. Nun wird man sagen, naja, war das einfach ein armer Irrer, der den Menschen falsch eingestuft hat? Nein, das können wir leider nicht sagen. Schopenhauer hat tatsächlich einen Teil der Welt gesehen, die sich leider als Wirklichkeit entpuppt hat. Schopenhauer hat damals im 19. Jahrhundert gewisse Dinge vorausgesehen, die dann eingetreten sind. Und es ist interessant, wie viele große Künstler von dieser schopenhauerischen Philosophie erfasst worden sind. Wenn wir daran denken, dass Richard Wagner ein Anhänger von Schopenhauer war, dass Nietzsche lange Zeit ein Verehrer von Schopenhauer war, dass auch Thomas Mann mit Schopenhauer sich auseinandergesetzt hat und dass auch Sigmund Freud von ihm profitiert hat. Also hier sind tiefe Wirkungen. Es wird jetzt plötzlich in der Kultur Europas bewusst, dass hier dunkle Kräfte am Werk sind. Und wenn wir die heutige Gesellschaft anschauen, dann müssen wir sagen, ist dieser schopenhauerische Mensch, der von den Begierden geprägt wird, der von den Instinkten geleitet wird, der alles haben will, der alles konsumieren will, der nur mehr das Lustprinzip gelten lässt, der irrational lebt, diesen Menschen, den gibt es. Und dieser Mensch, der bestimmt heute die Zähne. Und dieser irrationale Mensch, der ist im Konsumverhalten drinnen. Der ist im Freizeitverhalten drinnen. Der ist in der Musik drinnen. Wenn heute die Menschen sozusagen in eine irrationale Ekstase versetzt werden, wo alle Hemmungen plötzlich verschwinden, wo man den Eindruck hat, da ist keine Rationalität mehr. Da ist nur mehr die ursprüngliche Kraft, die sich jetzt austoben kann, wo man merkt, hier wird buchstäblich die Vernunft und der Geist ausgeblendet. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Musik von Bach, mit einer Musik von Händel und da vor Augen hat, dass in dieser Barockmusik eine unheimliche Harmonie, eine Spiritualität, eine Musik ist, die den Menschen nach oben hebt, dann versteht man hier, was Musik ist, die von Geist und von Spiritualität erfasst ist und von einer Musik, die irrational ist. Schopenhauer ist Wirklichkeit geworden. Schopenhauer ist heute weit verbreitet. Dieses irrationale Lebensbewusstsein, diese irrationale Ekstase, diese irrationalen Reaktionen, diese irrationalen Bedürfnisse. Und deswegen ist auch dieser heutigen Situation so schwer beizukommen, weil man hier nicht mehr mit rationalen Kräften, nicht mehr mit der Vernunft eingreifen kann. Die ganze Lebensstimmung geht in eine andere Richtung. Das muss uns bewusst sein. Schopenhauer ist also einer, der diese Welle der Irrationalität geahnt und gefühlt und beschrieben hat, lange bevor sie dann eingetreten ist. Und deswegen muss man sich heute auch mit Schopenhauer beschäftigen, um diesen Menschen zu begreifen, ohne aber deswegen diese Philosophie, die in ihrer Analyse und Beschreibung oft frappierend ist, teilen zu können. Wir können nicht auf dieser Ebene tatsächlich unser Leben und unsere Welt gestalten.
Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Credo-Sendung. Heute Abend ein weiterer Teil unseres Grundkurses Philosophie. Sie hören Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, selbst Philosoph und Theologe. Wir betrachten mit ihm zusammen in den verschiedenen Folgen dieser Reihe verschiedene Strömungen der Philosophie. Heute geht es um den Voluntarismus und Nihilismus. Diese Strömungen sehen am Anfang allen Seins, allen Tuns eine Kraft, eine chaotische Energie, ein gewalttätiges Chaos, den Willen zur Macht und nicht, wie wir das aus der antiken Philosophie gewohnt sind und auch aus der mittelalterlichen Philosophie zunächst einmal hier den Verstand zu sehen, der sehr wohl einen Willen zur Verfügung hat, diesen aber leiten muss. Nein, hier bricht sich eine unbändige Kraft die Bahn. Zunächst scheint das ein bisschen lächerlich, wie man denn darauf kommen könnte, aber wir haben durch die Ausführungen von Herrn Dr. Egger doch gesehen, dass der wichtigste Exponent, der am Anfang dieser ganzen Strömungen steht, Arthur Schopenhauer, hier durchaus einen Teil der Welt erblickt hat, der ganz real da ist und diesen einfach absolut gesetzt hat und diesen zu sehr in den Vordergrund gerückt hat. Dennoch für uns heute ein wichtiger Anruf, darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass wir mit solchen Seiten der Welt, des Lebens und auch in uns selbst vielleicht konfrontiert sind und damit letztlich auch leben müssen. Herr Dr. Egger, ich darf Sie nun bitten um den zweiten Teil Ihres Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht war es für Sie ein bisschen erstaunlich, dass diese Irrationalität eine so dominierende Rolle spielen soll. Aber ich möchte Sie einmal ganz praktisch darauf hinweisen, dass wir alle nicht so rational sind, wie wir oft meinen. Schauen wir mal ins Leben ein bisschen hinein und dann stellen wir einige irrationale Verhaltensweisen fest. Wir wissen zum Beispiel, dass wir gewisse Dinge nicht essen sollten, aber sie schmecken so gut. Und obwohl mir jetzt die Vernunft sagt, du darfst das nicht essen, weil du anschließend Beschwerden haben wirst, essen wir davon. Das heißt, wir lassen uns hier von einer irrationalen Lust lenken und tun etwas, was eigentlich gegen unsere Vernunft ist. Wir handeln irrational. Oder es ist Winter, es ist kalt und wir sollten uns warm anziehen. Aber wir haben dazu ein Kleid, das ist so elegant und das möchten wir ganz gerne ein bisschen austragen. Und jeder fragt sich, ja, das gibt's doch nicht bei dieser Temperatur, so ein Kleid zu tragen, so dünne Strümpfe und, und. Aber sie sind so elegant und wir gefallen uns in diesem Kleid so gut und wir hoffen, dass auch die anderen uns ansehen, dass wir ganz gegen die Vernunft und völlig irrational ein Kleid tragen, das eigentlich viel zu kalt ist. Aber die Mode ist oft verführerischer als die Vernunft. Oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie oft passiert es denn, dass wir uns in eine Person unsterblich verlieben, obwohl uns die Vernunft sagt, nein, das kann doch nicht gut gehen. Aber wir nähern uns diesem Menschen, er gefällt uns. Die Vernunft sagt, sei vorsichtig, das kann nicht gut gehen. Das gibt eine leidenschaftliche Affäre und zum Schluss gibt es nur Asche und Rauch. Aber nein, die Person gefällt uns zu gut, also gehen wir auf sie ein, versuchen wir eine Verbindung herzustellen, die völlig irrational ist und zum Schluss zahlen wir drauf. Aber das Irrationale hat sich durchgesetzt. Und so gibt es immer wieder Handlungen in unserem Leben, wo wir spüren, dass wir gar nicht so rational sind, wie wir eigentlich oft sein möchten. Es gibt sogar ein Buch von Erasmus von Rotterdam, das nennt sich Das Lob der Torheit. Und Erasmus von Rotterdam, dieser berühmte Humanist aus dem 16. Jahrhundert, sagt, wenn es nicht die Torheit gäbe, dann würden viele Dinge nicht geschehen. Und er singt hier ein Loblied auf das Irrationale, weil er sagt, das ist die Voraussetzung, dass gewisse Dinge überhaupt geschehen. Nun, wir wollen hier versuchen, ein bisschen gerecht zu sein in alle Richtungen. Es ist sicherlich nicht so, dass es nur die Vernunft im menschlichen Leben gibt. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass zwischenmenschliche Beziehungen auch abhängig sind von Gefühlen, die nicht immer der Vernunft unterliegen. Und das ist manchmal auch wichtig so. Und manchmal tun wir Dinge, die wir einfach gerne tun, auch wenn sie nicht immer ganz vernünftig sind. solange das sich in einem bestimmten Rahmen hält, kann man dem auch zustimmen. Der Mensch ist und soll nicht nur ein Vernunftwesen sein. Das sage ich als vollster Überzeugung, auch wenn ich immer wieder der Ansicht bin, man sollte die Vernunft gelten lassen oder zumindest befragen. Aber was hier bei Schopenhauer passiert, das ist natürlich was anderes. Hier kommt es zum Triumph des Irrationalen. Und das ist das Problem. Dass wir in unserem Leben oft nicht so rational sind, wie wir eigentlich sein sollten, das können wir mit einem Augenzwinkern quittieren und auch akzeptieren, solange es nicht völlig unvernünftig ist. Aber wenn jetzt sozusagen das Irrationale zum Bestimmenden wird und die Vernunft nur mehr im Dienst des Irrationalen steht, dann wird es problematisch und tödlich. Schopenhauer sagt, dass die Vernunft jetzt nicht mehr die Begierde beherrscht, sondern dass die Begierde die Vernunft verwendet, um zu ihren Zielen zu kommen. Wollen wir das mal konkret umsetzen? Da ist jemand, der braucht Alkohol. Und die Vernunft sagt ihm, du hast heute schon eine ganze Menge getrunken. Aber das Irrationale setzt sich durch und das irrationale Verlangen nach Alkohol diktiert jetzt der Vernunft zu schauen, wo in der Wohnung noch eine Flasche zu finden ist. Das heißt, die Vernunft steht im Dienst des Unvernünftigen. Und das ist das Problematische. Und da wollen wir einfach mal in aller Klarheit wirklich feststellen, dass diese Verhaltensweise heute immer mehr sich ausbreitet. Unsere ganze Konsumgesellschaft geht in diese Richtung. Es gibt Wirtschaftsexperten, die sagen, die Wirtschaft lebt von den Lastern der Menschen. Und wir müssen möglichst früh schon Jugendliche mit Lastern an uns binden, damit sie in einer Zeit, wo sie noch nicht tiefer nachdenken, schon zu Abhängigen werden. Das sind Thesen, die ich selbst von Wirtschaftsleuten gehört habe. Das ist das Problem. Und dass von daher dann nicht mehr nachgedacht wird und dass von daher der Mensch zum Gefangenen wird, und dass von daher nicht mehr der Geist und nicht mehr die Kultur das Vorherrschende sind, sondern die Instinkte, die Begierden, die Gewalt, die Unbändigkeit des Menschen. Und unter diesen Kräften leiden wir heute. Und deswegen sagt ja auch Johannes Paul II., das eigentliche Problem ist heute ein Kulturproblem. Und Kultur kann nur dort wachsen, wo das menschliche Leben durch den Geist gepflegt wird. Und das ist in Gefahr. Das Interessante ist nun, dass Schopenhauer, dieser hochgebildete Geist, klar erkannt hat, in welche Richtung das Ganze führt. Schopenhauer hat gesagt, dass dieser unbändige Wille letztlich zum Leid führt. Schopenhauer war sich dessen bewusst, dass dieses irrationale Leben Leid verursacht. Und es war ihm auch bewusst, dass diese Begierden, die den Menschen ständig anstacheln, diese Instinkte, die keine Ruhe geben, heute würde man sagen, diese Konsumwütigkeit, dass die den Menschen nicht zur Erfüllung führen, sondern dass die vielmehr die Ursache sind für Leid. Und Schopenhauer sagt, diese Begierde, dieses Wünschen, dieses Begehren, diese Ekstase, immer noch mehr und noch intensiver, noch erotischer, noch perverser, noch gieriger, noch mehr, das macht den Menschen kaputt. Und das alles führt zum Leid. Schopenhauer stellt also fest, die Begierde, dieses unvernünftige Wünschen, führt letztlich zum Leid des Menschen. Und da fragt er sich nun, wie der Mensch dieses Leid überwinden kann. Und da hat er nur eine Möglichkeit gesehen, nämlich die Resignation. Er sagt es mit einem Satz: Der Mensch muss aufhören zu wollen, denn alles Wollen führt zur Enttäuschung. Alles Wollen führt zu einer ständigen Unbefriedigung. Und da sehen wir jetzt die Problematik von Schopenhauer. Er hat klar erkannt, wohin dieser Lebensstil führt. Aber da er jetzt keinen metaphysischen Horizont hat, dadurch, dass es für ihn nichts gibt jenseits des Chaos, dadurch, dass es für ihn keinen Gott gibt, dadurch, dass es für ihn keine heilende Macht gibt und dadurch, dass hier kein Gott rettend eingreift und den Menschen herausholt aus diesem Chaos und ihn zurückführt, hat er nur eine Möglichkeit, dass er sagt, du musst aus diesem Leben aussteigen. Du musst aufhören zu wollen. Und das Interessante ist, dass sich hier Schopenhauer dem Buddhismus zuwendet. Der Buddhismus sagt ja auch, dass das Leben Leiden sei. Und der Buddhismus sagt, dass dieses Leiden darauf zurückzuführen ist, dass der Mensch von einem ständigen Begehren geprägt ist. Und dieses Begehren schafft ständig Wünsche. Und diese Wünsche, die werden nie letztlich zur Erfüllung führen. Kaum wird ein Wunsch erfüllt, entsteht schon der nächste Wunsch. Und das ganze menschliche Leben ist sozusagen ein ewig unerfülltes Wünschen und Begehren. Und der Buddhismus sagt, dieses Begehren, das ist die Wurzel, bei der man ansetzen muss. Und dann sagt der Buddhismus auch noch ein zweites, dass dieses Leben nur ein Schein ist, diese Welt. Das ist ein Maya. Das ist nicht eine echte Wirklichkeit. Die echte Wirklichkeit ist eine ganz andere Wirklichkeit. Aber diese Welt, das ist ein Schein. Dem Menschen wird ständig etwas vorgegaukelt. Das ist ein Maya. Und der Buddhismus sagt, der Mensch muss dieses Maya, diesen Schein, dieses Schaukelspiel durchschauen, damit er sich nicht blenden lässt, damit er sich nicht blöffen lässt. Also zwei Dinge. Das Begehren führt zum Leiden und diese Welt ist nur ein Bluff. Das ist ein Schein, das ist ein Maya. Und Schopenhauer greift nun auf den Buddhismus zurück. Und er sagt, der Buddhismus hat es verstanden. Das Leben ist Leiden durch dieses Begehren. Und das Leben ist nur ein Schein, ist nur ein Maya. Und er sagt nun, wir müssen beim Buddhismus in die Schule gehen und aufhören zu wollen, aufhören zu begehren, damit wir nicht mehr leiden. Damit wir keine Illusionen haben. Damit wir nicht enttäuscht werden können. Wir müssen resignieren, wir müssen verzichten, wir müssen aufhören zu wollen, bis wir schließlich in das Nirvana eingehen, wo wir aufgelöst werden und durch diese Auflösung im Nirvana, Nirvana das heißt verwehen, wo wir aufhören zu sein, damit wir nicht mehr leiden können. Jetzt diese tiefsinnige Sicht, dass vieles im menschlichen Leben Leiden ist, das ist sicherlich eine richtige Beobachtung auch im Buddhismus. Aber wir müssen jetzt doch eines sagen, liebe Freunde. Die Lösung ist im Grunde genommen sehr pessimistisch. Wenn die einzige Möglichkeit, das Leben, diese Schattenzeiten zu bewältigen, darin besteht, dass wir aufhören zu wollen, aufhören zu wünschen, bis wir schließlich nicht mehr sind, um damit nicht mehr zu leiden, dann müssen wir sagen, dann ist das eine unheimlich pessimistische Lösung. Und da können wir Schopenhauer nicht folgen. Das Christentum sagt, dass Jesus wünscht, dass die Menschen das Leben in Fülle haben. In Fülle. Es ist also nicht so, dass dieses Streben nach Erfüllung von vornherein in die Irre geht und dass es von vornherein keine Möglichkeit gibt, erfüllt zu werden. Aber es braucht eine ganz andere Perspektive, es braucht einen ganz anderen Horizont. Wenn ich sage, hinter dem Chaos gibt es nichts, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht in das Chaos stürze und dem Chaos zugrunde gehe. Wenn ich aber sage, der eigentliche Urgrund ist das Absolute, der eigentliche Urgrund ist Gott, und auf diesen Urgrund und auf dieses Ziel gehe ich zu. Und indem ich mich jetzt diesem Ziel nähere, nämlich Gott, dem Absoluten, indem ich diese Perspektive habe und dieses Ziel habe, in dem Augenblick komme ich aus dem Chaos heraus. Und in dem Augenblick hat dann der Mensch auch die Chance, dass er wirklich die Erfüllung findet, weil mehr als das Absolute kann der Mensch nicht finden. Und wenn nun der Mensch auf das Absolute zustrebt und das Absolute findet, dann wird er nicht enttäuscht, sondern dann wird er erfüllt. Und das ist jetzt die große Frage an die Philosophie, die von Anfang an gestellt wurde: Was willst du, Mensch? Und da hat eben Platon uns darauf hingewiesen, dass die Seele nach dem Absoluten strebt und dass dieses Absolute das Gute ist und dass das Gute das Urprinzip und das letzte Ziel ist und nicht das Chaos und nicht das Nirvana. Und nicht die Auflösung. Das war die Antwort von Platon am Anfang der abendländischen Kultur. Platon hat gesagt, der Mensch hat eine Seele, die nach dem Unendlichen strebt. Sie kommt vom Absoluten und will zum Absoluten zurück. Und Platon hat gesagt, dass diese Welt nicht ausreicht, um diese Sehnsucht der Seele zu erfüllen. Und deswegen muss er weiter hinaufstreben bis zum Absoluten, bis zum Unendlichen, bis zu Gott. Und die gleiche Feststellung hat dann einige Jahrhunderte später Augustinus gemacht, der ja auch gesucht hat und der sich auch verloren hat, oft im Irrationalen. Und der dann weiter gesucht hat, bis er dann zu Gott gekommen ist. Und der dann das berühmte Wort sagt: Unruhig ist unser Herz, bis es nicht ruht in dir, o Gott. Augustinus hat halt so etwas verstanden. Solange sich der Mensch in das Irrationale hineinstürzt, gibt es Leid. Aber wenn der Mensch sich dem Geist öffnet, dem Absoluten öffnet, auf Gott zustrebt, dann kann er erfüllt werden. Dann wird er nicht enttäuscht. Dann findet er das Glück. Und das ist die entscheidende Botschaft. Schopenhauer hat die Tiefe des Irrationalen, des Chaos erkannt. Aber dadurch, dass er das Chaos absolut setzt und dadurch, dass er diese unbändigen Kräfte als das Eigentliche und das Letzte betrachtet, gibt es für ihn keinen Ausstieg aus dem Chaos und keinen Ausstieg aus diesem Irrsinn außer der Resignation. Er kann nur skeptisch raten: Leute, hört auf zu wollen. Hört auf zu leben, dann könnt ihr nicht mehr leiden. Er ist der Gefangene von diesem System, in dem es kein Absolutes gibt außer dem Chaos selbst. Und das ist das Problem. Aber die Philosophie sagt uns, das Chaos kann nicht das Grundprinzip sein. Wie könnte denn aus dem Chaos all das entstehen? Am Anfang ist, wie Platon sagt, etwas Geistiges, etwas Absolutes, etwas Ewiges. Da ist Gott. Und von dort kommen die Dinge und dort kehren sie heim. Und weil der Mensch von dort kommt, hat er diese Sehnsucht nach dem Absoluten. Und deswegen will er immer wieder zu diesem Absoluten zurück. Platon hat das einmal mit einem Mythos beschrieben. Er sagt, die Seele war am Anfang bei Gott und hat dort das Göttliche, diese Ideen geschaut. Und diese Erinnerung trägt die Seele in sich und deswegen kehrt sie wieder zum Absoluten zurück. Im Christentum können wir diesen Mythos natürlich nicht ganz teilen, aber Tatsache ist, dass in der Seele des Menschen diese Sehnsucht eingegossen ist nach dem Absoluten und dass der Mensch nicht aufhört zu streben, bis er zum Absoluten kommt. Und das Interessante ist, dass dieses Streben nach dem Absoluten unvereinbar ist mit dem Chaos. Dort, wo der Mensch sich um das Absolute bemüht und wo er das Geistige erkennt, dort kommt auch Ordnung hinein. Dort wird vieles Chaotische überwunden. Dort ist dann plötzlich die Begierde und dieses Gewalttätige und dieses Böse wird plötzlich überwunden durch Hingabe, durch Liebe, durch Frieden. Dort, wo das Absolute, wo das Geistige zu wirken beginnt, wird das Chaos mit der Zeit überwunden. Da kommt das Geistige, da kommt die Ordnung, da kommt die Liebe, da kommen ganz andere Kräfte und Gesetzmäßigkeiten ins Spiel. Und schließlich kommt noch ein letztes dazu, dass dort, wo der Mensch sich dem Absoluten öffnet, da beginnt auch das Absolute selbst in diesem Menschen zu wirken. Wir nennen das dann Gnade. Und dadurch, dass diese Gnade in den Menschen hineinfließt und dass er sich dem Absoluten öffnet, wird jetzt plötzlich mit dem Geist es auch in ihm hell. In diesem Inneren wird plötzlich eine Kraft tätig, die nach oben zieht. Und das ist die Lösung und das ist die Antwort auf Schopenhauer. Und deswegen müssen wir heute sagen, wenn wir heute dieses Irrationale, Chaotische, Gewalttätige überwinden wollen, unter dem wir alle leiden und das wir alle so schrecklich, als schrecklich empfinden, dann braucht es diese Öffnung zum Absoluten, damit wir wieder erkennen, was das Eigentliche ist, damit wir erkennen, was Geist ist, damit wir erkennen, was Ordnung ist. Diese Öffnung zum Absoluten, dieses Streben nach Gott und das sich erfassen lassen von Gott, das ist die tiefste Voraussetzung dafür, dass wir aus diesem irrationalen, chaotischen, gewalttätigen und letztlich tödlichen unserer Gesellschaft herauskommen. Das ist das, was wir in dieser Auseinandersetzung mit Schopenhauer wirklich begreifen müssen. Und dann haben wir hier etwas ganz Wichtiges verstanden. Ich möchte nun hier meine Ausführungen beenden und gebe zurück an Dr. Sonneborn.
Radio Horeb hier und Radio Maria in Südtirol mit der Credo-Sendung Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Nochmal das Thema heute Abend: Nihilismus, Voluntarismus. Besonders haben wir heute gesprochen über Arthur Schopenhauer, der das Verstandesmäßige sehr in den Hintergrund stellt und von einem Willen zur Macht, von einem Urwillen ausgeht, der also den Menschen durchdringt, der die Natur durchwaltet und der letztlich alles beherrscht. Wir haben die Folgen davon vor Augen geführt bekommen. Ich darf nun eine erste Zuhörerin begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin epileptische Anfälle und mich bereist das Leben so wie es ist, wie Sie es jetzt erklärt haben, viele Zeiten. Aber ich möchte nicht weiter darüber ansprechen. Es ist nur, das ist wirklich die Wahrheit, wie Sie es gesagt haben. Aber das tut weh. Aber man möchte doch wieder rauskommen. Wie soll man das Begutachten. Wie meinen Sie, ich bin katholisch und versuche auch wieder zu beichten und so, aber immer wieder komme schwer aus dem Gleichnis raus. Ich bin 50 Jahre und tue mich schwer.
Ja, Herr Dr. Egger.
Ja, also ich würde das eine sagen, dieses Leid, das hier durchklingt, das ist sicherlich etwas sehr Schwieriges, das einem oft auferlegt ist. Und ich würde hier das eine sagen, was ich immer wieder erlebt habe, dass Menschen, die unter gewissen Dingen leiden, Gott oft näher spüren als Menschen, die nicht von gewissen Leiden bedrückt sind. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Sie Gott in diesen schwierigen Situationen oft sehr nahe empfinden. Und deswegen würde ich immer hier das eine sagen, wenn man wirklich von diesen Dingen oft erfasst ist, unter denen man oft leidet, dass man dann oft wirklich einfach den Blick zu Gott wirft. Und es ist dann oft wirklich spürbar, wie Gott sich diesen Menschen zuwendet. Und wie man dann oft spürt, wie innen drin in uns durch diese Zuwendung Gottes plötzlich ein innerer Friede wiederkommt. Also ich würde hier meinen, wenn Sie wirklich durch Ihr Leiden ganz in der Nähe von Gott sind, dass er Sie dann oft ganz besonders auch anschaut und Ihnen auch nahe ist. Und in dieser Nähe von Gott, da werden Sie dann auch die Kraft bekommen, Ihr schweres Schicksal zu meistern.
Ja, ich verstehe schon. Bloß, vielleicht ist es gar nicht herauszukommen.
Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist so, dass Gott sich auch hineinbegibt in unsere Gefängnisse. Er selber kommt mit hinein.
Ja. Dankeschön.
Danke auch für den Anruf. Manchmal sind da natürlich, ja, fehlen auch die Worte, aber ich hoffe, Sie konnten jetzt doch ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank und alles Gute Ihnen.
Vergelt's
Gottes
Gott.
Segen. Auf Wiedersehen.
Ja.
Ja, Herr Dr. Egger, das war natürlich jetzt ganz interessant, was Sie gesagt haben. Gott kommt mit in unsere Gefängnisse. Das war was, womit Schopenhauer ja nun gar nicht gerechnet hat, dass wir gerade im Leiden, in den schwierigen Situationen, Aussichtslosigkeiten Gott besonders nahe sind.
Ja, also von dem bin ich ganz fest überzeugt und ich muss sagen, es hat auch in meinem Leben schon manchmal Situationen gegeben, wo ich also inmitten von Leid oft nicht mehr wusste, wo ein und wo aus. Gut, ich muss eines sagen, ich habe eine ganz großartige Frau, die mich immer begleitet hat und dadurch habe ich immer wieder viel Zuwendung und Trost erfahren dürfen. Aber es waren doch auch Momente, die wirklich sehr, sehr schwierig waren und wo mich das Leid oft richtig also geschüttelt hat. Und da durfte ich immer wieder die ganz besondere Nähe von Gott erfahren.
Mhm.
Also das Leid hat seine Funktion, aber in einem ganz anderen Sinn, wie Sie das jetzt hier gleich angedeutet haben, als bei Schopenhauer.
Ja, ja.
Das Leiden hat, also wie wir auch vom Buch Hiob her wissen, eine Funktion, uns die besondere Nähe Gottes zu vermitteln.
Mhm.
Und bei Schopenhauer hingegen ist das Leid nur mehr der letzte Anstoß zu resignieren und aus sich selbst zu verschwinden.
Mhm.
Und das sind doch ganz andere Perspektiven. Also es ist ganz interessant, wie diese Philosophie des Leidens, und man muss ja sagen, Schopenhauer hat hier einen gewaltig scharfen Blick gehabt für das Leid und da verdanken wir ihm ja auch eine ganze Menge von Einblicken. Aber die Lösungen, da beginnt dann eben die Problematik.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Egger. Jetzt darf ich eine weitere Zuhörerin begrüßen. Grüß Gott. Hallo, können Sie
Hallo,
vielleicht im Hintergrund noch...
Dran?
Ja, Sie sind dran. Können Sie bitte Ihr Radio noch ausmachen im Hintergrund?
Ja, einen Moment bitte.
Dankeschön. Ja, das sind immer die technischen Details. Wenn das Radio im Hintergrund an ist, dann hören wir uns im Echo. Jetzt funktioniert das.
Hallo?
Ja, bitteschön. Jetzt können Sie gerne Ihre Frage stellen.
Ja, ich möchte mich herzlich bedanken für diesen Vortrag. Er war für mich sehr, sehr wertvoll, da ich auch mitten in einem Leiden stehe. Aber es war interessant, wie Sie vom Nihilismus über den Irrationalismus zum Absoluten gekommen sind. Und das Absolute, das ist auch inzwischen mein Leben geworden, unser Leben geworden. Und wir haben es in der katholischen Kirche gefunden. Ich möchte Ihnen danken von ganzem Herzen, denn Gott ist wirklich der Urgrund und ist das Sein, auf das immer wieder von uns auch irgendwie ersehnt wird. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, aber ich bin tief ergriffen und danke Ihnen von ganzem Herzen.
Vielen Dank für diesen Anruf, für das schöne Zeugnis. Herr Dr. Egger, möchten Sie dazu noch was sagen?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch sehr glücklich über dieses Zeugnis, weil hier offensichtlich jemand gesprochen hat, der selber auch Leid erfahren hat und der jetzt das Absolute gefunden hat. Ich möchte nur eines noch dazu sagen. Es ist natürlich wichtig auch zu verstehen, was jetzt der katholische oder der christliche Glaube unter dem Absoluten versteht. Das Absolute kann ja in verschiedener Weise gesehen werden. Also für uns ist sozusagen das Absolute, dadurch, dass Gott sich auch mitgeteilt hat durch die Offenbarung in der Heilsgeschichte und durch Jesus Christus, dieses Absolute ist für uns ein liebender Vater, der sich uns zuwendet. Das ist also nicht nur eine überirdische Macht, sondern das ist ein Vater, der sich dem Menschen voll Liebe zuwendet. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, dass dieser Gott sozusagen nicht über allen Himmeln thront, sondern dass wir einen Zugang haben, dass er auf uns zugeht und dass durch Jesus Christus dieser Zugang ein ganz persönlicher wird. Und dass dieser Gott in Jesus Christus auch ein Gesicht bekommen hat. Das ist ganz entscheidend, weil das Absolute ahnt jeder, der in der Tiefe seiner Seele zu streben beginnt. Aber was dieses Absolute selbst dann ist, das muss uns vom Absoluten selbst geoffenbart werden. Das können wir mit unserem beschränkten Vermögen nur teilweise begreifen. Aber dieses Absolute hat sich uns genähert, hat sich uns als Vater, als liebender Vater gezeigt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dadurch das Absolute auch tatsächlich berühren dürfen und vom Absoluten berührt werden.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Klarstellung, auch Erklärung auch. Wenn Sie so gesagt von diesem Irrationalen vorher gesprochen haben, da hatte man doch irgendwie so den Eindruck, als ob in so einer Philosophie, die das Absolute so ganz und gar ausklammert, letztlich ja doch wieder das Absolute gesucht wird. Diese Langeweile über den Geist, den Verstand, man sucht das Neue in der Irrationalität. Da kommen auf einmal Dinge hoch, mit denen man zunächst nicht gerechnet hätte. Ersetzt da nicht auch ein bisschen das Irrationale den verloren gegangenen Gott, das verloren gegangene Absolute?
Das glaube ich nicht. Und zwar deswegen, weil wenn man wirklich das Absolute als Absolutes sieht, dann kann man sich nicht vorstellen, dass das Absolute etwas Irrationales ist, in dem Sinn, dass es gegen den Geist wirkt. Weil jeder von uns merkt ja, dass das Irrationale letztlich etwas Zerstörerisches ist. Und deswegen glaube ich, dass das Irrationale eigentlich nie ein Ersatz sein kann für Gott, weil etwas Zerstörerisches ist eher ein Antiwert. Und deswegen habe ich oft die Vermutung, dass jemand, der das Irrationale in dem Sinn fast als Idol betrachtet, sich dem Gegenspieler nähert von Gott. Das Irrationale ist eigentlich immer ein Hinweis, dass hier sich etwas von Gott wegbewegt. Und es ist ja auch ganz interessant, dass diese zerstörerische Macht, diese verneinende Macht, die ist ja auf der anderen Seite, aber nicht auf der Seite Gottes.
Ja.
Aber was ich da noch vielleicht hinzufügen möchte, ist eines, dass die Philosophie oft zusammenhängt mit der Verfassung der Seele. Je älter ich werde, umso häufiger kann ich etwas feststellen. Wenn eine Seele verwundet ist und eine Seele verletzt ist oder eine Seele kaputt ist, dann sucht sie auch eine kaputte Philosophie, um sich zu rechtfertigen. Und häufig kommt mir der Satz von Fichte in Erinnerung, der sagt, sag mir, welche Philosophie betreibst und ich sage dir, wer du bist, ja. Also, dass man heute in diesem Schwelgen der Irrationalität oft feststellen kann, wie verletzt eine Seele ist, wie verführt eine Seele ist, weil der normale Mensch, die gesunde Seele, die möchte ja Klarheit, die möchte ja Durchblick, die möchte Erkenntnis, die möchte Ordnung, die möchte Schönheit. Das ist eigentlich das Bedürfnis einer gesunden Seele. Und wenn jetzt eine Seele das Irrationale, das Zerstörerische, das letztlich dann oft zum Leid führt, zum Chaos führt, dann muss doch irgendetwas in der Seele verletzt sein. Das ist das, was ich mir immer wieder denke. Was ist denn in der Seele los, dass jemand sich für diese Art von Philosophie, die letztlich im Chaos besteht, entscheiden kann? Das ist für mich ein Alarmzeichen. Die Seele ist das Entscheidende. Die Seele ist wie ein Magnet. Und die sucht sich die Gedanken, die zu ihr passen. Und wenn diese Seele nun verwundet ist, dann sucht sie Gedanken, die zu diesem Zustand passen. Das ist ein Gradmesser für die Verfassung der Seele.
Mhm.
Und auch für manche Notzustände der Seele.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Egger. Jetzt haben wir die Zeit sehr gut ausgenutzt. Die Sendezeit ist wirklich fast vorüber. Ich darf Sie bitten, dass wir jetzt noch gemeinsam mit einem Gebet schließen und Ihnen schon mal ganz herzlich danken für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und die Antworten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
O Gott, wir bitten dich, erfülle unsere Vernunft mit deinem Geist, damit diese Vernunft ihr eigentliches Ziel erkennen kann und dass diese große Gabe, die du uns geschenkt hast, uns zum Heil und zur Erfüllung und zur Vollendung führen kann. Amen.
Amen. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute, Herr Dr. Egger, bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen für die freundliche Moderation.
Auf Wiederhören, schönen Abend. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Anrufen, dass Sie mitgedacht sich eingebracht haben. Diese Sendung können Sie in der kommenden Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag noch einmal hören ab 0.45 Uhr oder gerne auch einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Von außerhalb Deutschlands wie immer vorab die 0049 und dann die 0 vor der 700 einfach weglassen. Ab morgen ist diese Sendung auch in unserem Podcast-Angebot auf www.horeb.org herunterzuladen. Für alle, die sich jetzt schon ausklinken müssen, darf ich mich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Abend. Ihr Peter Sonneborn.